Es ist mitten in der Nacht, als die Alarmierungs-App mich aufweckt. Überbringen einer Todesnachricht lautet das Einsatzstichwort. Ich melde mich verfügbar, ohne Fahrzeug. Auch meine Kollegin Petra meldet sich verfügbar. Sie hat allerdings ein Auto zur Verfügung. Wir vereinbaren, dass wir uns direkt bei der Polizei treffen, zu der wir nun erst einmal bestellt wurden. Also ziehe ich meine Schuhe an und schnappe mir meine Fahrradlichter. Bevor ich das Haus verlasse, putze ich mir noch einmal schnell die Zähne. Dann geht es auch schon los. Etwa 10 Minuten später treffe ich am Polizeirevier ein. Petra wartet dort schon auf mich, bevor wir gemeinsam reingehen. In dieser Nacht waren wir beide schnell vor Ort. Die Stadt schläft zu großen Teilen noch. Es sind nur ganz wenige Menschen unterwegs. Das Polizeirevier hingegen ist hell beleuchtet. Hier wird gearbeitet. Wir passieren die Schleuse und werden von einem Polizisten und einer Polizistin in Empfang genommen. Die beiden führen uns in ein Büro und schließen die Türe. Der Polizist hält einen langen Einsatzbericht in der Hand. Er erzählt uns, worum es geht. Ein junger Mann sei seit dem Vortag unterwegs gewesen, mit etwas unklaren Absichten. Er hatte seinen Eltern Nachrichten geschrieben, die darauf hindeuteten, dass er sich das Leben nehmen wolle. Im Laufe des Nachmittags des Vortags hat die Polizei ihn dann ausfindig machen können. Über Stunden hat er die Polizei in Atem gehalten, weil es tatsächlich wirkte, als wolle er sein Leben beenden. Auch seine Eltern, die irgendwann an der Einsatzstelle eintrafen, hatten keinen Einfluss auf ihn. Der junge Mann bewegte sich nicht von der Stelle. Über Stunden. Irgendwann verabschiedeten sich die Eltern des jungen Mannes von der Einsatzstelle. Sie selbst hatten keine Kraft mehr und wussten auch nicht, was sie noch hätten ausrichten sollen. Als die Polizei sich im Laufe des Abends für einen Zugriff entschieden hatte, passierte es. Beim Zugriff der Polizei kam der junge Mann ums Leben. Die beiden Polizisten, die uns über genau diesen Ablauf informiert hatten, hatten nun die Aufgabe, den Eltern die Todesnachricht zu überbringen. Nachdem die Eltern von der Einsatzstelle nach Hause gefahren waren, warteten sie früher oder später auf eine Information der Polizei. Diese Information hatte die Polizei nun im Gepäck. Mit dabei meine Kollegin Petra und ich. Gemeinsam machen wir uns also auf den Weg zum Überbringen einer Todesnachricht. Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von Und plötzlich Krise. Im Intro habt ihr es gerade schon gehört. Ich erzähle euch heute wieder von einem meiner Einsätze mit der Krisenintervention. Und zum allerersten Mal mache ich das aber nicht alleine. Ich habe meine Kollegin Petra Christ an meiner Seite, mit der ich den damaligen Einsatz absolviert habe. Petra ist selbst seit vielen Jahren Einsatzkraft im Kriseninterventionsteam und wir haben schon den ein oder anderen Einsatz gemeinsam gemacht. Mit Petra spreche ich heute über ihr Erleben des Einsatzes. Wir sprechen über unterschiedliche Wahrnehmungen und über ihre Tipps und Tricks, die sie in Einsätzen anwendet. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich bin Host und Moderator dieses Podcasts und ich freue mich natürlich wie jedes Mal, dass ihr hier reinhört. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und beim Gespräch mit Petra Christ. Und plötzlich Krise. Du warst vor mir da. Wir haben uns bei der Polizei getroffen, glaube ich.
Wir haben uns bei der Polizei getroffen. Ich war vor dir da und dann hieß es, wir sollen da hinterherfahren.
Ja, es war ja da schon auch, also es ist immer ein ganz spannender Moment, finde ich schon, wenn man bei der Polizei steht, weil man ja dann immer ein bisschen wartet auch in der Regel, weil die sich ja selber auch die Infos teilweise noch zusammensuchen müssen, weil die ja ganz neu auch viele Sachen dann sind.
Haben auch noch telefoniert, haben noch Infos geholt, wir haben gesessen und haben gewartet und Das ist, finde ich, auch immer ein komisches Gefühl, wenn man in der Polizeistation rumsitzt, weil das hatte ich mir früher nicht vorgestellt, dass ich das mal tue.
Ja, ja.
Und wenn, dann wollte ich das deutlich vermeiden.
Ja, ich glaube, jeder will das vermeiden, egal warum du gehst. Ich finde das tatsächlich eigentlich spannend, was du sagst, weil Polizeistationen sind ja immer mit dieser Schleuse auch, das macht ja total was mit einem. Auch wenn man da jetzt in offiziellem Auftrag unterwegs ist, finde ich aber, dass diese Schleuse, diese Sicherheitsschleuse schon was mit einem macht, auch nachts so, wenn da nichts los ist.
Ja, gerade nachts, weil du merkst ja, da ist, da laufen die Monitore, die beobachten, die gucken und dann denkst du so, okay, ich gehe jetzt da rein, die beobachten mich. Habe ich in letzter Zeit irgendwas falsch gemacht?
Ja. Worauf die jetzt zu sprechen kommen.
Genau, was wir ihnen noch sagen wollten.
Wenn sie schon mal da sind, sie gehen nicht mehr nach Hause.
Ja. Das wäre, nein, nicht wünschenswert. Ist auch noch nicht vorgekommen.
Niemandem bisher passiert von uns, glaube ich.
Nee,
zumindest, dass
nicht,
dass diese Geschichte
wüsste.
Nicht verbreitet.
Sind alle noch im Team.
Weil es war ja auch, also wir waren da, ich kann dir die genaue Uhrzeit ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil es war nachts.
Es war nachts.
Weil was ich noch weiß, ist, du bist ja gefahren für uns dann. Und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, das weiß ich auch noch. Mhm. Und wir sind im Sonnenaufgang dann zurückgefahren nach Freiburg.
Richtig.
Das weiß ich noch, dass es ja so ländlich gelegen war.
Ja, so am Ortsrand, die Polizei hat auch gesucht.
Genau.
Das war, also die Adresse an sich war ein bisschen knifflig auch rauszukriegen. Und allein die Anfahrt war dann schon sehr kompliziert.
Ja. Hast du ein Gefühl, Petra, wie viele Todesnachrichten du schon überbracht hast gemeinsam mit der Polizei? Du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei.
Gemeinsam mit der Polizei ein paar Tode. Ja, also zu 15 werden es schon gewesen sein.
Genau, also es ist ja schon eine der, boah, ich weiß gar nicht, ob man häufigen sagen kann, aber eine der häufigeren Einsatzindikationen, die wir haben.
Also zumindest, dass auch die Polizei mit dabei ist,
genau,
an Bord ist, mit der Polizei hingehen, Todesnachricht überbringen. Ja, doch häufiger, wobei auch immer wieder vorgekommen ist, dass du hast dich verabredet, man hat sich getroffen auf der Polizeistation und man hat alles besprochen, wie es dann vonstatten gehen soll. Und dann kommt man da an und dann ist halt niemand da. Das haben wir schon gehabt.
Ja.
Und dann fährst du halt ungetaner Dinge wieder nach Hause und das gab es auch schon.
Ich glaube, das hatten wir sogar einmal zusammen.
Ja.
Ich glaube, dass wir mal unverrichteter Dinge zurückgefahren sind.
Bestimmt.
Genau das passiert. Aber es ist ja so vom, das, weil ich glaube, dass es gleich eine Rolle spielen wird. Deswegen habe ich gefragt, ob du so ein ganz grobes Gefühl hast. Ich kann es nämlich auch, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist.
Nee, also ich habe ein paar Fälle noch im Kopf.
Ja.
Insofern weiß ich, dass es deutlich mehr waren als 10, aber ich glaube nicht mehr als 15. Ja.
Welche Fälle sind dir noch im Kopf geblieben?
Mir sind die Fälle im Kopf geblieben, die dann immer so, wo es Komplikationen gab, wo es ein bisschen knifflig war, wo wo die Polizei unterstützt hat auch. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da haben die erstmal den Leuten ganz deutlich gesagt, die sollen diesen reiserischen Hund bitte aus dem Wohnzimmer schaffen, bevor wir da auch mit reingehen. Da war ich sehr froh, weil der hat auf dem Balkon getobt.
Okay.
Und den hätte ich nicht gerne neben mir gehabt. Dann gab es andere Fälle, wo du gemerkt hast, es ist Klientel, was bekannt ist. Oder es kam auch oft drauf an, was für ein Tod es war, ob es ein Suizid war oder ob es ein Unfall war. Meistens sind es dann halt auch Unfälle gewesen. Genau.
Ja, ich würde nämlich auch von mir behaupten, dass ich viele, ich habe das hier auch schon oft erzählt, dass ich glaube ich so aus jedem Einsatz, wenn so irgendwie diese eine Erinnerung kommt, dann wird man häufig wieder an Einsätze erinnert. Das ist bei mir ganz häufig nochmal am Haus vorbeifahren, wo man schon war. Oder eben genau so einen Hund dann wieder zu sehen, wo man denkt, ah, das ist der gleiche, der damals auf dem Balkon oder also solche Szenen. Aber es gibt, also irgendwie so gerade finde ich bei Todesnachrichten, würde ich auch sagen, habe ich relativ viele noch im Kopf, weil die ja doch auch, also so gut man abgestimmt ist mit der Polizei, sind die, haben die ja sofort, sobald du vor Ort bist, eine eigene Dynamik, die kannst du noch so gut vorher besprechen, die wird anders laufen, also du kannst sie nicht planen einfach, das muss man, finde ich, da total wissen.
Ja, du merkst ihnen einfach an, dass sie eine andere Ausbildung haben, dass sie eine sehr strukturierte Art und Weise haben im Regelfall und dass sie eine sehr straighte Art auch haben. Und manchmal hat man ihnen auch angemerkt, wenn ich in Einsätzen war, dass sie einfach auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, dem auch vorbeugen wollten oder zumindest auf in einer Hab-Acht-Stellung waren, dass ihnen das nicht nochmal passiert.
Ja, das ist auch, da können wir, glaube ich, auch mal so ein bisschen drüber sprechen an der Stelle, weil das ja ganz interessant ist, wie wir das handhaben. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber typischerweise ist es ja schon so, dass wir jetzt, nehmen wir genau diesen Einsatz, über den wir heute sprechen, wir kommen dahin. Die beiden Polizisten, in dem Fall war es ein Polizist, eine Polizistin, haben uns in Empfang genommen, stellen sich vor, wir stellen uns kurz vor und dann spricht man ja erstmal drüber, was passiert ist. So, genau. Und das war in dem Fall glaube ich, eine Todesnachricht, die man nochmal weniger gerne überbringt. Nicht, dass man das jemals gerne macht, aber das aber war ja so.
Es gibt ja immer nochmal ein Topping.
So fühlt es sich zumindest an und so hat es sich für mich da angefühlt, weil was die uns ja gleich gesagt hatten, war, dass die Todesnachricht, die zu überbringen ist, im Rahmen eines Polizeieinsatzes dieser Todesfall stattgefunden hat und dass die Eltern über ganz lange Zeit auch an der eigentlichen Einsatzstelle waren und irgendwann dann aber zu später Stunde gesagt haben, oder auch die Polizei gesagt hat, sie können hier nichts mehr bewirken, gerade wir kommen hier nicht voran und dann die Eltern des später Verstorbenen auch gesagt haben, sie gehen jetzt.
Ja.
Und dann stehen wir.
Aber in Erwartung, dass sie eine gute Nachricht dann bekommen, weil es war ja so viel an Einsatzkräften vor Ort, dass sie eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass die Nachricht nicht gut sein könnte.
Genau, ganz genau. Und die waren ja auch, muss man sagen, so ein bisschen erprobt in solchen Situationen. Das ist uns dann damals auch erzählt worden auf der Polizeiwache, dass es vor, ich weiß den Zeitraum nicht mehr, aber vor ein, zwei, fünf Jahren irgendwie schon mal ein Einsatz des Spezialeinsatzkommandos gegeben hat bei denen zu Hause. Das heißt, die kannten leider, muss man ja sagen, diese Szenerie mit dem Spezialeinsatzkommando dann entsprechend. Und ich glaube, es war schon genau, oder hat sich ja später auch gezeigt, es war genauso, wie du gesagt hast. Als wir dann vor der Tür standen, haben die mit einer anderen Nachricht gerechnet. Ja. Und das war ja ganz interessant da schon auf der Polizeiwache, auf dem Polizeirevier, dass wir dieses Briefing bekommen haben, weil das natürlich für die Polizistin und den Polizisten nochmal was anderes ist, jetzt dann gleich dahin fahren zu müssen und eh schon die schlechteste Nachricht im Gepäck zu haben, die du dabei haben kannst.
Ja.
Und jetzt sind auch noch Polizistinnen und Polizisten daran beteiligt gewesen, dass es eben nicht gut ausgeht. Nicht beteiligt im Sinne von, die haben Verantwortung dafür, absolut gar nicht.
Das absolut gar nicht. Aber sie waren halt vor Ort und das Erleben desjenigen, der dann die Nachricht kriegt, ist natürlich, da war Polizei vor Ort und die Differenzierung findet dann, glaube ich, nicht so sehr statt im ersten Moment. Vielleicht irgendwann später, aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man irgendwie einen Sündenbock hat für das, was passiert ist. Und in dem Fall haben sie, glaube ich, geahnt, dass ich das auch anbieten könnte, dass sie dann der Sündenbock sind. Ja. Und das ist natürlich, macht kein gutes Gefühl von vornherein.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja auch genau die Auftragsaufteilung, die wir ja häufig machen, dass die Polizei die eigentliche Nachricht überbringt und wir uns da eigentlich wirklich nicht zurückhalten, sondern raushalten. Also wirklich raushalten und die Polizei das machen lassen. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, hat ja verschiedene Gründe. Erstens haben die ganzen Informationen.
Richtig.
Klar kriegen wir die in der Regel vorab und wissen zumindest grob, worum es geht. Aber wir könnten ja keine Rückfrage beantworten. Das wissen ja alles die Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Und das andere ist ja dieser Gedanke, dass der, und das hast du gerade wunderschön gesagt, dass der Überbringer der Nachricht ist halt der Sündenbock auch ganz schnell, was auch total nachvollziehbar ist. Weil für die Betroffenen ist diese Person der oder die Überbringer in einer schlechten Nachricht. Ja, klar. Also, wohin nützt es sonst projizieren, wenn nicht dahin?
Ja, so. Das ist Good Guy, Bad Guy. Und das ist einfach der Bad Guy. Das ist, auch wenn es noch so gefühlvoll passiert, die Nachricht wird nicht besser deswegen.
Die wird kein bisschen besser. Mhm. Und genau mit der oder mit der Arbeitsteilung sind wir dann auch dahin gefahren.
Genau.
Und dann hast du es gerade schon beschrieben. Ortsrandlage, es ist mitten in der Nacht und wir fahren dahin und haben geklingelt und dann hat der Vater uns
aufgemacht.
Genau. Und das fand ich schon ganz interessant zu beobachten, weil du ja das gerade schön beschrieben hast. Die haben mit einer anderen Nachricht gerechnet und der war zumindest, das habe ich auch selten erlebt, der war nicht überrascht, dass die Polizei da stand.
Nee.
Das habe ich, glaube ich, vorher so noch nie erlebt.
Nee. Also nur, wenn es wirklich Einsätze gab. Also ich hatte schon andere Einsätze auch, wo es dann tatsächlich so war, dass schon die Polizei auch Kontakt hatte mit der Familie. Die wussten also, da ist irgendwas und waren deswegen nicht überrascht. Aber ja, da war es ganz deutlich, ah ja, die Polizei ist da, machen wir mal auf.
Ja, ja.
Genau.
Und er hat uns sofort reingebeten auch. Also fand ich auch ganz, ganz spannend, weil der gar nicht gezögert hat. Aber klar, vor dem Hintergrund, dass die den ganzen Tag da schon waren und auch wussten, so dass die Polizei schon beschäftigt ist, haben die wahrscheinlich irgendwann damit gerechnet, dass das schon passieren kann, dass die klingeln.
Mhm. Er hat uns reingebeten, weil er uns erwartet hat. Und er hat uns nicht reingebeten mit einem Gefühl, so was wir oft gemerkt haben, dass es so zögerlich war, sondern es war so ein richtiges, ja, kommen Sie doch rein.
Ja. Ja, er war dann, seine Frau hat noch geschlafen in einem anderen Raum, werde ich auch nicht vergessen, weil er gesagt hat, er geht schon mal durch, ich hole meine Frau noch schnell dazu. Mhm. Und mir ist dann, als das so jetzt, oder wenn wir jetzt drüber sprechen, wird mir so total bewusst, naja klar, die haben halt mit einer ganz, ganz anderen Nachricht gerechnet. Die haben halt einfach, glaube ich, gedacht, die kriegen da ein Update.
Die kriegen ein Update oder die kriegen die Nachricht, ja gut, wir haben ihn jetzt eingesammelt, er ist jetzt irgendwo in einer Einrichtung untergebracht und alles ist safe. Ja. War halt nicht so, ne?
Nee, war nicht so. Und dann ist eben, ja, das passiert, was hier auch schon häufig besprochen wurde. Die Polizei überbringt die Todesnachricht. Und das fand ich dann auch sehr greifbar. Du hast diesen Moment der Stille. So, und der dauert dann, na, gefühlt 4 Sekunden. Und länger ist es wahrscheinlich auch gar nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber ja.
Und plötzlich bricht ja dann so alles zusammen.
Ja, wenn du merkst, dass das so richtig... wenn du den Leuten dann in die Augen guckst und einfach merkst, so die Nachricht kommt jetzt an.
Ja.
Erst sie wurde gesagt, sie wurde gehört und dann braucht es eben diesen Moment, bis die Nachricht ankommt. Ja. Und das sieht man richtig.
Ja.
Es ist, ja.
Ja, und das ist ja auch ein ganz blöder Moment für alle, die da sitzen, weil wir ja mit einem wahnsinnigen Informationsvorsprung dahin kommen. Mhm. Plus wir sind nicht emotional betroffen, das heißt, wir sind nicht beteiligt. Und du überbringst dann diese Nachricht und stehst, also bist quasi, stehst nicht nur vorm Scherbenhaufen, sondern du sorgst dafür, dass der überhaupt gerade entsteht erst. Mhm. Gar nicht durch die Aktion, die du machst, weil dafür können wir gar nichts und auch die Polizistinnen, Polizisten nee, aber nicht. Aber du bist natürlich der plötzlich
die Decke vom Scherbenhaufen so ist, sozusagen
das
und plötzlich
Bild.
Ist er da.
Ja.
Na, und das ist so, ja.
Und das fand ich ganz interessant. Wir haben im Vorgespräch gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir unterschiedlichste Varianten von Überbringen von Todesnachrichten schon erlebt haben.
Absolut.
Ich habe erzählt, dass ich mal mit einem Polizisten einer Polizistin in einem Einsatz war, wo ich mich 3 Stunden lang gefragt habe, was mache ich hier? Mhm. Weil die so sensationell überragend das gemacht haben und nicht nur die Nachricht überbracht haben, sondern auch gesagt haben, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, sind wir da und wir bleiben jetzt erstmal bei Ihnen und mit dem Polizisten auch ein Gespräch hier führen dürfen im Podcast. Und er hat gesagt, weil ich dann sagte, aber ihr müsst ja auch, ihr habt ja das Problem, dass ihr irgendwann weiter müsst.
Ja, ja, so. Die haben ja ihre Termine, da der nächste Einsatz oder sie müssen präsent sein. Ja.
Und er hat zu mir gesagt, nee, in dem Moment gibt es für ihn nichts Wichtigeres und wenn er das Gefühl hat, in irgendeiner Weise noch hilfreich sein zu können, bleibt er da. Mhm. Zeitgleich habe ich auch eine Situation erlebt, werde ich auch nie vergessen, wo wir auch zum Überbringen einer Todesnachricht waren. Und der Polizist so dermaßen angespannt war, dass der eine Zigarette noch rauchen wollte. Und dann ist er ausgestiegen, haben wir kurz gequatscht. Und dann sagt er so, er raucht jetzt noch eine, dann gehen wir rein. Und ich glaube, das war die schnellste Zigarette, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Der hat die gefühlt, so habe ich dieses Bild
inhaliert.
Vor Augen, mit einem Zug wirklich runter. Da merkst du, finde ich, war für mich auch wirklich zum ersten Mal greifbar, was für ein Stress das auch für so jemanden ist. Ne?
Ja, egal, was für eine Anspannung. Ja. Ja, weil eben, genau, die haben ja die Rolle des Bad Guy. Also die müssen... Ja. Die schlechten Nachrichten überbringen.
Ja.
Das ist.
Und das erinnere ich auch gut. Ich finde, er hat das, der Polizist damals hat das großartig gemacht. Ich nehme auch an, dass die sich abgesprochen haben und er hat es ja sehr direkt ausgesprochen. Der wird nicht um den heißen Brei rumgeredet. Das ist trotzdem direkt, meint jetzt nicht, dass er taktlos war in irgendeiner Art und Weise. Ganz und gar nicht, aber die Nachricht wurde ja sehr klar ausgesprochen.
Klar, unmissverständlich, nicht irgendwie verschönigt, wie von wegen schläft jetzt für immer oder irgendwie
genau,
sowas, sondern ganz klar die Tatsachen, die passiert sind, einfach weil, ja, das passt auch zum Straighten der Polizei, denke ich, dass sie da einfach klare Fakten schaffen. Und das ist es ja auch. Es geht ja auch nicht drum rumzureden. Sie müssen ja das vermitteln oder das erzählen, was wirklich passiert ist.
Ja.
alles andere, dann kommt man auf irgendwelche Nebengedanken oder macht sich irgendwelche Ideen, hätte, könnte, wäre. Ja. Aber wenn es ganz klar gesagt wird, dann ist es so. Ja. Dann ist die Person in dem Moment einfach verstorben.
Ja. Ja. Und das genau. Ist es hier genauso, da gibt es halt dann auch nichts mehr schön zu reden. Das ist einfach so.
Mhm. Nee, wirklich nicht.
Und ich glaube ja, mit jedem Satz, den du da halt drumherum, also die Leute kriegen ja dann irgendwann auch ein Gespür, wenn du da jetzt erst anfängst, 3 Minuten rumzulamentieren und zu sagen, oh, ja, wie sag mal, schön eingerichtet ihre Wohnung, hier fühlen sie sich wohl, oder weißt du, irgendeinen Nebenkriegsschauplatz aufmachst,
ups,
die sind ja auch nicht doof, die Leute, nee. Die wissen ja dann schon, also irgendwas stimmt ja auch hier gerade nicht. Und dann die Mutter damals ist ja sofort oder relativ schnell dann in Tränen ausgebrochen und es ist ein bisschen lauter geworden auch, weil Weinen eben dann manchmal laut ist. Es ist gar nicht geschrien worden, aber so ein bisschen.
Nee, ihre Emotionen einfach rausgeweint und das halt nicht leise, sondern auch wie ein Kind halt das auch macht, ungefiltert.
Ja.
Einfach ihre Trauer gerade, ihrer Trauer eine Lautstärke gegeben.
Ja.
Berechtigterweise.
Ja, klar. Das ist ja auch was, was wir auch oft sagen, das kannst du ja auch gar nicht. Also es gibt ja nicht die Trauer, so, nee. Sondern das passiert halt, wie es passiert. Mhm. Und interessant war dann die Reaktion des Polizisten, finde ich. Und das ist, wo ich mit dir gerne auch gleich mal so ein bisschen drauf schauen möchte.
Okay.
Weil das ist ja total uns unterschieden hat, glaube ich, in genau dieser Situation. Weil ich genau weiß, wie er sich zu uns umdreht, um sich mit uns kurz abzustimmen und einfach nur die Frage stellt, Rettungswagen, oder? Um sich quasi rückzuversichern, dass wir jetzt hier mal noch einen Arzt oder zumindest Sanitäterin, Sanitäter, Ärztin dazu holen.
Fachpersonal, dass dieses, weil das ist ja nicht normal oder erscheint mir nicht normal. Da wird jemand jetzt so laut. Ist da ein medizinisches Problem dahinter?
Ja.
Fragezeichen.
Und es war ja so spannend, weil der meint es ja total gut. Der will ja in dem Moment nichts anderes machen, als dieser Frau zu helfen.
Ja.
Und ich weiß es wirklich noch, als wäre es gestern gewesen, dass es für uns nicht ansatzweise ein Thema war, in der Situation einen Rettungswagen zu rufen, weil es dafür aus unserer Perspektive nicht den geringsten Anlass gegeben hätte.
Nein, weil die Frau hat einfach auf die Nachricht reagiert in ihrer Art und Weise und sie hatte es gab keine Anzeichen von irgendeinem medizinischen Problem, sondern sie war halt einfach zutiefst unglücklich und das zutiefst unglücklich sein, dem hat sie halt Raum gegeben und das ist auch was wir ja auch kennen aus anderen Einsätzen, was wir vielleicht auch gut einordnen können und was auch seine Berechtigung hat und was jetzt nicht irgendwie geheilt oder überdeckt werden muss mit irgendwas anderem, im Gegenteil, was ja auch rauskommen muss.
Ja, und trotzdem ist es natürlich irgendwie total nachvollziehbar auch, dass jemand, der das nicht täglich macht, damit auch einfach überfordert ist, wenn jemand plötzlich so reagiert.
Ja, weil ich glaube, in uns ist angelegt, dass wir eigentlich gerade alle Blaulichtberufe und alles, was damit zusammenhängt, wir möchten gerne helfen, wir möchten gerne Gutes tun und wir möchten, dass es den Menschen gut geht. Ja. Und wenn ich jetzt eine Nachricht überbringe, von der ich schon weiß, dass sie nicht so toll ist, dass sie im Prinzip eigentlich das Schlimmste ist, was ich überbringen kann, und dann geht es der Person auch noch schlecht, dann macht sich so ein bisschen Hilflosigkeit, wie kann ich jetzt machen, dass es der besser geht?
Ja.
Wer hilft? Ah, Krankenwagen.
Ja.
Arzt.
Ja.
Aber war halt nicht nötig in dem Fall.
Nee, war gar nicht nötig, aber es ist so, ich finde, es zeigt auch so gut wie, und das gilt jetzt ja nicht nur um Gottes Willen, das gilt jetzt nicht für diesen einen Polizisten in diesem einen speziellen Fall, sondern ich glaube, da kann sich jeder und jede, der oder die das gerade hört, auch mal selber die Frage stellen, wie man in so einer Situation damit umgehen würde. Und ich glaube, dass wir alle einen Hang dazu haben, das nicht aushalten zu können.
Das sieht man ja auch schon an so Redewendungen. Ah, das wird schon wieder. Oder total. Alles wird gut.
Ja.
Oder am Ende des Tages scheint die Sonne wieder.
Ja,
oder irgendwie sowas. Das sind ja alles so Redewendungen, die einem suggerieren wollen. Auch wenn es jetzt gerade schlecht ist, wird bestimmt bald wieder ganz toll und ganz gut oder besser auf jeden Fall. Und das ist so dieses Aushalten können von, es ist nicht gut. Dieses Aushalten können von, ich kann da gerade gar nichts machen. Ich kann da nur dabei sein.
Ja.
Das ist was, das muss man, glaube ich, sich wirklich aneignen. Das ist, ist nicht so einfach gegeben.
Ja. Warum kannst du das?
Also, warum ich das kann, ich glaube einmal, klar, die Ausbildung, die ich gemacht habe. Also in der Ausbildung habe ich viel davon profitiert, was wir da erfahren haben, was wir geübt haben, was wir lernen. Dann inzwischen, ich mache es jetzt seit dem Jahr 2000, die Einsätze, also die Häufigkeit der Einsätze, dass man das halt nicht mehr als Ausnahme ansieht, sondern schon öfter erlebt hat. Und was vielleicht auch so ein bisschen dazugehört, dass man so eigene Krisenerfahrungen hat und eigene Bewältigungsstrategien an sich selber erlebt hat und diese eigenen Bewältigungsstrategien einem irgendwie sagen können, mir sagen sie dann, ich habe das auch geschafft, da rauszukommen. Man kann da wieder rauskommen. Ich habe andere gesehen, die aus diesem tiefen Tal auch wieder rausgekommen sind. Also ich weiß, es gibt einen Weg wieder, der aufwärts geht. Insofern ist das so ein bisschen was, was man in der Hinterhand hat, um das auch aushalten zu können, dass das tiefe Tal auch mal da ist und vielleicht mal ganz tief ist, mal nur ein bisschen oder mal auch länger dauert. Manchmal ist der ganze Reingraben. Und manchmal ist nur irgendwie der Schluchtensteig.
Für alle, die nicht aus der Region kommen. Schluchtensteig in eher, ich würde mal sagen, eher schmaleres, engeres, kleines Tal, während der Reingraben eine etwas andere Dimension hat. Ja. Was aber ganz spannend ist, du hast gesagt, eigene Krisenerfahrung, wo man weiß, ich komme aus diesem Tal auch wieder raus in den meisten Fällen. Mhm. Aber sagen würdest du das in einem Einsatz ja irgendwie nie?
Nie. Das würde ich nicht sagen, weil das ist ja nicht meine Krise.
Ja.
Das ist die Krise von den Leuten und die müssen ihren Weg finden, da rauszukommen. Und ich kann nur dabei sein, ich kann nur im Prinzip die Leitplanke sein, an der sie sich irgendwie dann reiben oder an der sie, reiben ist vielleicht das falsche Wort, an die sie sich mal anlehnen können. Aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie Sie aus Ihrer eigenen Krise rauskommen.
Ja, und wir, also du hast gerade diese ganzen Floskeln. Floskeln sind, glaube ich, so mein Lieblingsthema auch, ehrlicherweise. Weil das ist ja das, was sofort passiert. Das ist ja, was sofort passiert, genau wie du es gerade angesprochen hast. Und da würde das ja auch irgendwie so ein bisschen reingehen, weißt du, wenn man dann sagt, Sie kommen da schon wieder raus oder ich habe auch schon mal ein tiefes Tal gesehen, ich habe es auch geschafft, Sie schaffen das auch. Das ist ja auch gar nicht, was du hören willst in so einem Moment.
Überhaupt also nicht. Also wenn mir das jemand sagen würde in dem Moment, dann wäre ich, glaube ich, zutiefst empört und stinksauer, weil was weiß der von meinen Schmerzen oder was weiß die über meine Probleme gerade oder über das, was das mit mir macht, können die ja gar nicht wissen. Also das würde ich nie machen.
Ja. Nein. Genau, es ist ja genau das, also wir können, wenn wir wieder in diesem Einsatzbeispiel bleiben, wir können das nicht nachvollziehen, was diese Mutter und dieser Vater, die da an diesem Küchentisch sitzen und sich da gerade hingesetzt haben, mitten in der Nacht, wenn zwei Polizisten und zwei vom Roten Kreuz dastehen, das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Und natürlich können wir gut rückgreifen auf eigene Krisenerfahrung, was aber, glaube ich, auch voraussetzt, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, Krisen hat jeder und jede, auch die oder der das gerade hört, hundertprozentig schon erlebt. Geht los bei der ersten Trennung, geht oder noch früher, du ziehst als Kind in eine andere Stadt oder streitest dich mit deinem besten Freund. Das sind ja alles Krisenerlebnisse.
Oder heutzutage viele Kinder, meine Eltern trennen sich.
Sowas
oder
total.
Auch Oma stirbt, Haustier stirbt, das sind ja alles schon so. Ja, wir sagen jetzt so Mini-Krisen, aber in dem Moment für Kinder, die da drinstecken, also du wächst ja eigentlich mit Krisen auf und die Frage ist eben, wie wird damit umgegangen, ne?
Ja.
Wenn der Hamster dann 13 Jahre alt wird, dann wird halt versucht zu vermeiden, dass du in eine Krise reinkommst.
Ja. Wie alt wird ein Hamster
normalerweise? Zwei Jahre.
Und das ist ja, also was ich glaube, das ist, was ich hier schon oft gesagt habe, ich glaube, ein ganz wesentlicher Unterschied, das hast du gerade auch genannt, ist natürlich, dass wir das hundertfach gemacht haben. Dass wir in hunderten Einsätzen waren, die alle, wo wir das immer wieder erlebt haben, dass der Ablauf immer wieder ähnlicher ist. Egal, weswegen wir da sind, aber der Ablauf ist ein ähnlicher. Das heißt, ich glaube, was wir sehr gut können, im Vergleich vielleicht auch zu diesen Polizisten oder zu ganz vielen anderen Leuten, ist, auf genau dieses Erfahrungswissen zurückzugreifen.
Ja.
Wenn der Polizist da steht und diese Nachricht überbringt, wissen wir beide und auch alle anderen, die sich damit beschäftigen, genau, was als nächstes passieren wird.
Richtig.
Und es läuft mal ein bisschen mehr so und mal ein bisschen mehr so.
Manchmal gibt es Überraschungen, aber es gibt immer irgendeine Reaktion.
Genau, und ich glaube, dass wir halt einfach wahnsinnig auf dieses Wissen zurückgreifen und dass dieses Wissen das Aushalten auch leichter macht.
Das ist bestimmt ein großer Anteil dran, ja.
Weil, und das ist ja die Folge, wir auch wissen, es wird jetzt halt auch gleich wieder ein bisschen besser und dann wieder schlechter und wieder ein bisschen, es verläuft in Wellen und auch natürlich, wie lange saßen wir da? Ich weiß, wir sind nach Hause gefahren, als Sonnenaufgang war, aber es war, ich würde mal sagen, so 2,5, 3 Stunden.
Drei Stunden würde ich jetzt auch mal sagen.
Ja.
Ungefähr 3 Stunden.
Ich meine auch, dass es so um den Dreh war. Und in dieser Zeit, glaube ich, kann man schon sagen, ist es besser geworden bei den beiden. Der Sohn, der andere Sohn kam ja dann irgendwann auch noch. Das Enkelkind war ja dann plötzlich
kam auch noch
da.
Dabei
die Ehefrau vom Sohn. Ja. So, genau. Und es ist interessant, weil all diese Dinge bringen ja plötzlich total was. Ne? Also wenn, ich meine, es war früh morgens, als dann die Enkelin, die ganz Kleine, noch mit dazu kam. Und das macht ja total was.
Die waren ja auch noch nicht weit, also die wohnten im Prinzip in der Nähe. Dadurch konnten die da auch kommen und
Und das werde ich auch nicht vergessen, weil du dann ja zu dieser Enkelin Kontakt aufgenommen hast und irgendwann gesagt hast zu der, boah, du bist auch ganz, sie war ja noch ganz klein und du bist auch ganz verwirrt, was hier los ist und so weiter. Mhm. Und darüber aber total die Großeltern plötzlich in diese Interaktion einsteigen konnten und sagen konnten, ja, ist halt gerade ein bisschen turbulent hier alles. Und plötzlich merkt man aber, wie die das auch verbalisieren und zum ersten Mal ja auch drüber sprechen und so weiter.
Das ist oft so, dass man im Prinzip gar nicht direkt anspricht, sondern dass man irgendwie was anderes anspricht, was dann zur Folge hat, dass diejenigen, die eigentlich angesprochen sind, sich nicht direkt angesprochen fühlen und dadurch habe ich manchmal das Gefühl, können sie besser ins Gespräch einsteigen, weil sie nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwas antworten, sondern sie können auf etwas reagieren und das ist ihnen ja freigestellt, reagiere ich oder reagiere ich nicht? Und wenn sie dann darauf reagieren können, dass zum Beispiel das Enkelkind angesprochen wird oder das Haustier, habe ich auch schon erlebt, dass wenn man das Haustier anspricht und mit dem Haustier spricht, dann tauen die Leute plötzlich auf, weil sie merken, da können sie jetzt einsteigen. Da können sie jetzt erstmal sehr niederschwellig einsteigen, sehr niederschwellig drauf reagieren und das ist oft ein Türöffner.
Finde ich auch wiederum ein ganz, ganz spannender Punkt, weil so, also abgesehen davon, dass wir das, glaube ich, einfach aushalten können und auch wenn wir da 3 Stunden schweigend sitzen, hätten wir das einfach gut ausgehalten. Also wir hätten wahrscheinlich irgendwann mal gefragt, ob wir gehen sollen oder so, aber wenn die gesagt hätten, nö, dann wären wir da auch 3 Stunden einfach schweigend gesessen. Aber es ist schon auch das, dass, glaube ich, natürlich irgendwie jetzt Leute, die nicht so häufig damit zu tun haben, wahrscheinlich auch das Gefühl haben, glaube ich, über gar nichts anderes sprechen zu dürfen gerade. Mhm. Also zum Beispiel Humor oder so, dass das irgendwie versucht man, glaube ich, sehr stark zu vermeiden, auch wenn es eine Situation gäbe, wo Humor plötzlich irgendwie im Raum ist. Genauso, glaube ich, versucht man, andere Themen zu vermeiden. Ich meine, Humor liegt nicht nahe. Und trotzdem habe ich schon Einsätze erlebt, in denen man erstaunlich lustige Gespräche geführt hat, weil sich einfach eine Dynamik ergeben hat plötzlich. Ja. Und ich glaube, viele versuchen das auch zu vermeiden, sondern man hat dann so das Gefühl, man muss mit betroffen sein. Und vergisst, dass man das gar nicht ist, sondern dass es vielleicht auch völlig in Ordnung und vielleicht sogar manchmal gut ist, auch eine neugierige Nachfrage zu stellen. Ich mache das, weiß nicht, wie du das handhabst, ich mache das häufig, wenn ich Bilder irgendwo sehe, dann frage ich nochmal, ist das ihr Sohn gewesen?
Mhm. Genau. Ja, genau.
Und ruckzuck passiert genau das, was du gesagt hast. Man hat ein Gesprächsthema, das nichts mit dem eigentlichen oder wenig mit dem eigentlichen Szenario zu tun hat, aber du bist plötzlich in einem Gespräch. Mhm. Und darüber kommt man natürlich dann auch immer wieder drauf, was jetzt in dem Fall da passiert ist, dass er bei diesem oder im Rahmen dieses Polizeieinsatzes dann doch noch irgendwann ums Leben kam und nähert sich ja diesem Thema auch. Und dann verläuft es ja in Wellen, dass du hast Momente, die sind besser und da erzählen die sehr klar und erzählen auch viel über die Geschichte des Sohnes ja damals erzählt, auch wie so, ja.
Wie sein Werdegang war.
Wie es ihm ging zuletzt und so weiter. Genau. Und dann bist du irgendwann wieder näher am Thema. Dann kommt halt doch nochmal die Frage auf, ja, aber warum ist das jetzt passiert? Oder was genau ist jetzt passiert? Können wir ja alles gar nicht beantworten. Aber
einfach die Auseinandersetzung damit auch.
Genau.
Ne? Und das muss ja noch nicht die komplette Auseinandersetzung sein, aber wenigstens mal so ein bisschen die Tür aufgemacht, reingeguckt, damit sie, also ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Art Wegweiser. Oder ja, doch eine Art Wegweiser, dass sie dadurch verschiedene, wie wenn man wandern geht und man hat so einen Wegweiser, da geht's nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Und diesen Wegweiser sehen sie dann. Und dass sie dann die Möglichkeiten haben, überhaupt eine Idee zu entwickeln. Wie kann es jetzt weitergehen? Ja. Kann es jetzt weitergehen, indem ich jetzt erstmal sage, ich brauche jetzt meine Ruhe? Kann es weitergehen mit Schweigen? Kann es weitergehen mit, ich rede lieber? Mhm. Ich habe auch schon in Einsätzen erlebt, dass es dann dass die Leute sehr geschäftig wurden und sehr viel gerne machen wollten. Mhm. Und letzten Endes ist es ja wichtig, was ihnen hilft, ist genau das Richtige. Ja. Aber dann haben sie auch die Berechtigung und die Idee, ah ja, ich kann was machen oder ich kann eben nichts machen. Das ist ja auch okay.
Ja. Ich glaube, das ist auch eine Tür, die wir aufstoßen können. Ne? Einfach diese, und da sind wir wieder beim Aushalten, diese komplette Akzeptanz zu haben, dass egal, was die jetzt machen, wir das nicht bewerten werden. Und ob die jetzt hier aufstehen und erstmal gegen die Wand boxen, dann sollen die das gerne machen.
Ja.
Man wird wahrscheinlich gucken, bevor die sich gravierend selbst verletzen, dass man es dann schon wieder irgendwie einfängt. Aber,
aber eben auch aufschreien und weinen ist in Ordnung.
Ja.
Und das ist was wir kennen und was jemand, der, wir machen ja im Grunde genommen, wenn wir diese Einsätze machen, wenn wir im Kriseninterventionsteam unterwegs sind, machen wir ja nur solche Einsätze. Ja. Währenddessen die Polizei macht auch solche Einsätze. Ja. Die kommt auch wegen irgendwelcher anderen Dinge zu Leuten nach Hause oder gar nicht nach Hause, sondern regelt irgendwelche anderen Dinge. Das heißt, es ist ja nur ein Teilaspekt ihrer ganzen ihres ganzen Berufslebens. Und deswegen vielleicht auch nicht so die Routine, wie es jetzt bei uns ist.
Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es Routine ist. Das, was uns beide von allen Hörern oder von vielen Hörerinnen und Hörern unterscheidet, ist nicht, dass wir wahnsinnig gutes Skillset mitbringen, um Krisenintervention zu machen. Es ist nicht, dass wir ein gottgegebenes Megatalent haben. Es ist nicht, dass wir die härteste Ausbildung der Welt durchlaufen haben, nur um dann irgendwann nach 26 Jahren Ausbildung den ersten Einsatz machen zu dürfen. Aber auch nur, das ist ja alles nicht der Fall, sondern ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass es Routine und Übung ist, die uns, ich will auch gar nicht sagen, besser macht als andere, die es uns aber ermöglicht, glaube ich, mit jeder Situation, die wir vorfinden, umzugehen.
Ja. Also jeder Einsatz gibt mir wieder irgendwie ein kleines Werkzeug in meine Werkzeugkiste rein.
Exakt.
Und je mehr verschiedene Einsätze ich auch habe oder je mehr verschiedene auch, ich finde auch, wenn wir bei Dienstabenden probieren, also Übungen machen und auch das gibt wieder ein Werkzeug. Das ist zwar keine reale Situation, aber auch Rollenspiel kann einem irgendwie Ideen geben, wie man vielleicht mal vorgehen könnte. Und das ist immer jedes Mal ein bisschen mehr und die wird halt immer voller, die Werkzeugkiste.
Ja, diese also Dienstabende, die wir ja in regelmäßigen Abständen haben, wo eben ja auch das immer wieder ein Thema ist, zu üben. Wo man ja denkt, warum müssen die noch üben, die das...
Ja, und was ist beim Üben schon da? Das ist ja nicht echt,
es ist
das
ja
weiß
gespielt.
Man ja, es ist ja nur gespielt. Gut, manchmal haben wir Schauspieler, die spielen das sehr deutlich.
Das ist, genau. Das sind immer die sehr, sehr spannenden Abende, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler da sind, weil da denkt man dann manchmal schon, okay, das ist schon immer auf einem anderen Level. So, die kriegen dann eine Info und setzen die ja dann doch nochmal anders um, als wir das als Laienschauspieler tun würden. Mhm. Und das finde ich auch interessant, weil wir ja in der Regel Einsätze, oder was heißt in der Regel? Es sind ja immer Einsätze, die auch stattgefunden haben, in irgendeiner Art und Weise, die dann nochmal gespielt werden und auch behandelt werden. Und das ist ja Wahnsinn, wie unterschiedlich du und ich als Team funktionieren, während du und Irene, die wir hier auch schon im Podcast gehört haben, ganz anders funktionieren.
Ja.
Du bist die gleiche Person und trotzdem ist die Konstellation der andere und es führt zu einem völlig anderen Einsatz, aber gar nicht zu einem schlechteren oder besseren Ergebnis.
Nee, es ist einfach ein anderes. Es ist dadurch, dass wir so unterschiedlich sind
in
unserer Persönlichkeit und in der Art und Weise, wie wir herangehen auch an die Dinge, macht das einen Unterschied, klar.
Ja. Und das hast du vorhin auch schon gesagt und das ist nämlich, als ich dich gefragt habe, warum kannst du das? Da hast du gesagt, das eine ist so die eigene Krisenerfahrung, das andere ist die Ausbildung, glaube ich auch. Also ich tue dann immer so, als hätten wir gar keinen Vorsprung, aber den haben wir natürlich durch die Ausbildung schon, weil wir eine Menge Fachwissen haben, das ganz viele andere eben nicht haben. Das will ich auch gar nicht wegignorieren und das soll jetzt nicht so klingen, als könnte jeder das, wenn er morgens aufsteht, das will ich damit gar nicht behaupten. Das Fachwissen ist enorm wichtig, weil das hilft, Dynamiken zu verstehen. Und das haben zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten ja auch nicht. Die haben nicht diese Fülle an Fachinformationen, die beschäftigen sich nicht ein halbes Jahr lang damit, welche Reaktionen möglich und denkbar sind, welche auch in Anführungszeichen normal oder nicht normal sind und so weiter. Das machen die ja alles nicht. Wir schon. Also ich will gar nicht sagen, dass diese Ausbildung keine Rolle spielt, um Gottes Willen.
Oh doch.
Genau. Und trotzdem teile ich da deine Einschätzung. Ich glaube, der wichtigste Teil in dieser Ausbildung war für mich zumindest das Üben, sowohl mit Schauspielerinnen und Schauspielern als auch im Team, weil auch eine Übung, dich natürlich in die Lage versetzt, das jetzt einfach mal aushalten zu müssen. Und das ist super unangenehm, machen wir uns nichts vor. Wenn du vor 20 Leuten da stehst, die alle in der Ausbildung sind und du weißt, jetzt gucken dich hier 40 Augen gerade an und gucken genau drauf, was machst du, das musst du erstmal aushalten. Aber jede Übung und jeder Einsatz, bin ich 100% bei dir, gibt dir genau dieses Werkzeug wieder in den Werkzeugkoffer, mit dem du im nächsten Einsatz halt wieder was anfangen kannst.
Ja. Und dann, also ich weiß auch aus meiner Ausbildungszeit raus, dass gerade die Rollenspiele, die wir gemacht haben, die dann schief gegangen sind, aus denen hat man am meisten profitiert.
Ja.
Weil das habe ich mir echt gemerkt, wenn es dann irgendwie Sätze gab, die man gesagt hat, oder wenn es irgendwelche Handlungen gab und es dann hinterher hieß, ja, das war jetzt nicht so toll, weil ... Das habe ich mir echt gemerkt und das ist sehr, sehr wertvoll, weil das sind so Sätze, die man eben gerne so Floskeln, die man gerne los wird, und bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, hätte ich die wahrscheinlich weiterhin gesagt.
100%.
Inzwischen weiß 100%. Ich, das ist eigentlich eher nicht so toll und kontraproduktiv, und insofern war das schon sehr wichtig, diese Ausbildung.
Es ist total interessant, weil der Case ist eigentlich keiner, aber ich bin am Wochenende umgezogen, und wer mit mir mal umgezogen ist, der weiß, dass der Stresslevel bei einem Umzug von mir am oberen Ende, also wirklich am obersten Ende ist. Und irgendwann gab es dann eine Situation, und dann hat irgendjemand gesagt, weil ich war gestresst, ich sag's auch ehrlich, habe in dieser Wohnung kein Potenzial mehr gesehen. Ich habe gedacht, das war's jetzt hier, ich kann diese Wohnung oder wir können diese Wohnung nicht nehmen, das ist alles scheiße hier. Und es entlädt sich dann irgendwann, und es entlädt sich auch so in Richtung der Umzugshelferinnen und Umzugshelfer. Und mein Vater hat aus bestem Willen heraus gesagt, alles gut, das wird hier alles gut. Und das war für mich so eine totale Floskel, wo ich gesagt habe, hier ist gerade nicht alles gut.
Ja, genau.
Und wir müssen auch nicht so tun, als wäre hier gerade alles gut. Ja. Es ist hier gerade alles scheiße. So.
Ja.
Und das fand ich so spannend zu beobachten, weil ich wirklich gedacht habe, diesen Satz hätte ich so nicht gesagt. Weil ich kann jetzt gerade nachvollziehen, dass das hier für eine andere Person nicht alles gut ist.
Mhm.
Also muss ich auch nicht sagen, dass alles gut ist. Und auch der Polizist, mein Vater, jeder Einzelne, der so eine Floskel benutzt, tut das ja immer aus bestem Willen.
Genau, nicht Wissen, sondern Willen. Also man möchte eben dieses alles gut machen.
Ja.
Und das geht halt nicht.
Und es ist so für mich, ich vergleiche das häufig damit, dass wenn jemand sich so richtig aufregt und du sagst dieser Person, jetzt beruhig dich doch mal, da möchte ich die Person sehen, die sich in so einem Moment jemals beruhigt hat.
Ja, ich beruhige mich sofort, alles kein Problem. Ach, ich bin aufgeregt. Ja, ist überhaupt
jetzt,
kein Thema.
Sagst, vielen Dank für den Perspektivwechsel, dann fahre ich mich jetzt runter. Das passiert ja so einfach nicht. Also,
nein.
Und das ist aber genau der Effekt, glaube ich.
Genau. Also eigentlich ist es... bewirkst du damit das Gegenteil.
Ja.
Und trotzdem ist es so etabliert, das ist spannend.
Was glaubst du, wo das herkommt?
Ich glaube, das kommt wirklich aus diesem, man hätte gerne, dass alles gut ist. Friede, Freude, Eierkuchenwelt.
Weil man es selber auch nicht mit aushalten will, oder?
Ja.
Also ich
ja,
es
weil
ist ja im Prinzip
selber
gerade in dem Moment, genau, es ist für mich selber schwierig. Ich will in dem Moment, dass meine Welt sich nicht damit beschäftigen muss. So blöd es klingt, oder?
Ja. Also ich weiß, wenn ich super wütend bin wegen irgendwas, dann möchte ich auch gerne, ich möchte super wütend sein. Ich merke, wie mich dann so, ich distanziere mich dann auch von den Leuten, von denen ich merke, die wollen mich jetzt beruhigen, weil ich will jetzt wütend sein. Und ich habe ein Recht darauf, wütend zu sein. Und ich will nicht, dass irgendjemand jetzt kommt und zu mir sagt, du musst nicht wütend sein. Oder du darfst nicht wütend sein. Ich bin jetzt wütend. Punkt. Oder ich bin jetzt traurig. Punkt. Und ich will nicht, dass irgendjemand kommt und mir sagt, ah, du brauchst jetzt nicht traurig sein, das wird alles schon wieder gut. Und ich merke aber auch aus der anderen Perspektive, wenn ich sehe, dass irgendwie jemand anders vor mir steht und super wütend ist oder super traurig ist, das hätte ich gerne weg. Ich hätte gerne, dass es wieder gut ist. Ich hätte gerne, dass wieder alles friedlich ist und dass es funktioniert, dass es problemlos ist, dass ich da nicht in irgendeiner Form in meinem Denken, in meiner Planung oder in meinem Tagesgeschehen jetzt plötzlich nicht mehr weitermachen kann, weil da ist jetzt diese Riesenbaustelle, da hat jemand anderes ein Problem.
Ja.
Das muss weg.
Ja.
Wird wieder gut. Und das ist genau das, was eben diese Floskeln, glaube ich, sind.
Ja, weil wir, also ich muss gerade an eine Situation denken. Ich würde behaupten, so wenn Leute traurig sind, kann ich das mittlerweile wirklich sehr, sehr gut aushalten. Durch genau diese Arbeit im Arbeitskreis Leben oder in der Krisenintervention oder wo auch immer. Und ich war vor nicht allzu langer Zeit Teil eines Streits geworden, wo zwei so aneinander geraten sind, wie sie irgendwas auf ein DIN A4-Blatt schreiben, um es mal weit runterzubrechen. Es war wirklich so dermaßen banal, weil der eine das auf seine Weise gemacht hat und der andere aber der Meinung war, dass die Weise des einen nicht die richtige Weise ist. Und dann sind die aneinander geraten, aber frag nicht wie. Und ich stand dann dazwischen oder nebendran und dachte, ach du heilige Scheiße. Und da habe ich diese
Hilfe.
Tendenz bei mir sofort auch erkannt und habe die zurückhalten können, aber dachte ich, am liebsten würde ich sagen, jetzt Leute, jetzt beruhigen wir uns alle mal. Ihr habt hier nicht mal ein Thema, weil der eine macht so, der andere so und das ist wirklich beides in Ordnung, weil ich auch einfach nur
Friede,
wollte, dass das
Freude,
aufhört. Ich
Eierkuchen.
wollte, dass es aufhört. Ich wollte da nicht nebendran stehen. Ich wollte nicht, dass die Leute sich nach uns umdrehen. Ich wollte nicht Teil dieser Situation sein. Und aus so einer Haltung oder aus so einer, ja, ich würde fast sagen, Panik raus. Also, das hat in mir wirklich fast eine Panik ausgelöst, weil ich dachte, Leute, hier bleiben schon alle stehen. Die drehen sich um. Jetzt hört auf, darüber zu streiten, wer das jetzt richtiger macht als der andere. Und genauso weiß ich, das hätte nichts gebracht in der Situation. Das auszusprechen, die waren ja gar nicht offen dafür. Die wären in dem Moment, die waren beide in ihrer Welt jetzt und beide waren da jetzt voll drin. Da hätte ich noch so oft sagen können, ihr streitet euch wegen nichts und wieder nichts, ja. Aber sie streiten sich
Aber
gerade
sie streiten
deswegen
sich.
und
Und wenn du das so sagst, dann kommt bei mir als Gedanke auch noch ein bisschen dazu, dass es ja so ist, dass man sagt, die zivilisierte Menschheit streitet sich nicht oder zivilisierte Menschen haben sich im Griff. Zivilisierte Menschen oder gut Bürgertum, das lässt keine Emotionen so hochkommen, dass man sich vielleicht auf offener Straße streitet oder so, ne? Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Punkt dabei, dass man, wenn du sagst, du hast Bedenken gehabt, die Leute drehen sich nach euch um, so, was denken die von mir?
genau.
Boah, ich bin jetzt in so einen Streit hier mit beteiligt und das kann ja auch noch so ein bisschen dazu gehören, dass man eigentlich das nicht möchte, weil man möchte nicht der Affe auf dem Baum sein, der irgendwie mit der Keule schwingt und laut schreit, sondern man möchte das gerne verbal, möglichst ruhig und möglichst elegant lösen.
Ja, und das Interessante ist doch, dass jeder so eine Situation schon mal erlebt hat. Weißt du, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht irgendwie schon mal, also ja, zivilisierte Menschen streiten sich nicht, ja, aber jeder hat sich schon mal gestritten. Und
Mit Sicherheit.
das Spannende ist ja, und ich glaube nämlich, dass daher auch ein großer Teil dessen kommt, warum wir das nicht aushalten können, dass eben das Gefühl ist, es muss vor allem nach außen hin immer alles gut
Ja,
sein. Wir zeigen
genau.
uns nicht verletzlich, wir zeigen uns nicht, dass wir mal einen Ausraster bekommen wegen nichts und wieder nichts, der aber ja selten wegen dieser einen Sache ist, sondern das staut sich an. Wir zeigen selten, dass wir nicht weiter wissen in der Öffentlichkeit. Lieber erklären wir jemandem einen völlig falschen Weg, statt zuzugeben, dass wir gar nicht wissen, wo er hin muss und so. Also, dass wir versuchen, dieses perfekte Bild nach außen ganz häufig zu wahren, das wir aber gar nicht halten können und das auch keinen Sinn ergibt, das zu halten.
Witzigerweise sieht man das sogar in Talkshows manchmal, wenn sie dann Fragen stellen und so, und dann wird ins Publikum gefragt, wer kann denn das beantworten? Und dann stehen Leute auf und sagen, ich glaube, ich habe ja eigentlich keine Ahnung, aber ich glaube, es ist so und so. Also sie wollen den Schein wahren, es funktioniert, es läuft, ich weiß es, aber eigentlich nicht.
Und jetzt haben wir wieder so einen kleinen Exkurs gemacht, aber das ist, glaube
Wir
ich,
kriegen
genau
jetzt
das,
den
was.
Bogen klar.
Bin da nämlich dann nochmal beim Üben, weil am Ende, also glaube ich schon, dass alle Leute das irgendwie auch üben können. Und das fände ich jetzt so, ich habe dich ja angefragt, ob du Lust hast, mit mir mal über diesen Einsatz zu sprechen und so ein bisschen nachzudenken über genau diese Situation mit dem Polizisten, der so überfordert war in dieser einen Situation, nicht mit seiner Tätigkeit, überhaupt nicht,
Nee,
weil die
gar
hat
nicht. Er
er
war unglücklich über die
herausragend gemacht.
Situation.
Genau. Und dann mit dem, was passiert ist, weil der damit nicht umzugehen wusste. Und ich glaube, das wäre wahnsinnig hilfreich, wenn wir da hinkommen könnten, dass wir uns das zutrauen, weil letztendlich reicht es doch, dass wir sind, wie wir sind. Und mehr können wir eh nicht anbieten. Also du kannst anbieten, wie du bist, ich kann anbieten, wie ich bin. Ja, wir können ein bisschen Fachwissen noch dazu anbieten, aber wir müssen reichen in dem Moment. Und mal passt unsere Nase vielleicht auch nicht, dann sind wir auch nicht hilfreich.
Dann sind wir auch nicht hilfreich, aber das Gute daran ist, wir sind ja zu zweit.
Ja,
Das heißt,
genau.
man merkt ja auch ganz oft, dass die Leute sich dann eine Person aussuchen oder sind es mehrere Leute, werden die Personen unterschiedlich ausgesucht, weil sie halt an den unterschiedlichen Charakteren andocken.
Ja. Und das finde ich immer wieder schön auch zu sehen. Und das finde ich auch einen wahnsinnig guten Gedanken, den es sich immer lohnt mitzunehmen aus meiner Sicht. dass wir als Personen komplett ausreichen. Wir haben nichts dabei, was die Situation besser macht. Keine Medikamente, kein Alkohol, keine Drogen, nichts. Und das wird es auch alles nicht besser machen, by the way.
So. Taschentücher.
Genau, wir haben Taschentücher dabei.
Taschentücher die sind findest, immer dabei.
Die findest du aber in den meisten Haushalten auch. Also,
das ist richtig, ja.
Und am Ende reicht es, dass wir als Personen da sind. Und wenn wir dann jetzt nochmal in diesen Einsatz springen und nochmal überlegen, diese Situation mit dem Polizisten, die haben sich auch relativ schnell verabschiedet. Das war ja auch aus unserer Sicht total in Ordnung.
Ja,
war die haben
völlig
ihre
richtig.
Karte da gelassen und sind ihrer Arbeit wieder nachgegangen.
Mehr hätten sie dort nicht ausrichten können.
Exakt, ganz genau. Ja. Und dann sitzen zwei wildfremde Menschen da an einem Esstisch für 3 Stunden und schaffen es aber in diesen 3 Stunden, so diese Wellen einfach mal auszuhalten und irgendwie mit denen so einen Teil des Wegs zu gehen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, dass es mehr nicht braucht. Zwei Leute, die nichts machen, außer das auszuhalten und ein bisschen drüber zu sprechen, was vor allem die Leute ja auch beschäftigt.
Ja. Einfach aushalten, aufmerksam sein, aushalten. Genau. Da sein.
Ja. Ja, da sein, genau. Mhm. Jetzt haben wir heute so ein kleines Experiment gemacht, Petra, und ich habe zum ersten Mal so eine Einsatzstory nicht selber erzählt und aus meinem Einsatz erzählt, sondern wir haben das zum ersten Mal so ein bisschen im Dialog gemacht. Und weil ich das in Zukunft öfter machen möchte, möchte ich gerne, und darauf bist du jetzt nicht vorbereitet.
Nee.
Hast du eine Ahnung, was jetzt kommen könnte?
Nein.
Was jetzt die letzte Frage sein könnte? Mich würde interessieren, hast du einen Trick, hast du einen Handkniff, hast du eine Sache, die du in Einsätzen immer machst, von der du absolut weißt, dass du dich darauf verlassen kannst, dass sie funktioniert?
In Bezug auf?
Ist total egal, ich mache dir gerne einfach ein Beispiel,
ja,
weil ich das ganz häufig hier schon erzählt habe oder auch so im Freundeskreis immer erzähle. Wir haben ja, es ist am Anfang dieser Folge so ein bisschen klar geworden, wir kriegen eigentlich relativ viele Informationen schon.
Ja.
Wir wussten genau von diesem Polizeieinsatz, wir wussten, wo der war, wir wussten, was passiert
wir wussten
ist, wir wussten wirklich alles.
Was sie auch wussten.
Genau. Ja. Und ich mache trotzdem in Einsätzen, ist es eigentlich mein Standard, dass ich erstmal sage, ich weiß gar nicht genau, was passiert ist, wollen Sie es mal erzählen? Und das ist so, würde ich sagen, ich würde sagen, das ist so mein Go-To-Trick, mit dem ich es immer schaffe, in ein Gespräch zu kommen. Und da muss auch gar nichts am Gesprächsanfang stehen, sondern würde mich interessieren, damit ich das nämlich auch in meinen Handwerkskoffer packen kann, gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, die hat sich, wann immer ich sie gezogen habe, bewährt?
Also das eine ist auf jeden Fall dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses auch auf das Nier-Umfeld einzugehen. Ja. Einfach, dass ich, wenn ein Haustier da ist oder wenn irgendwie ein Foto an der Wand hängt oder irgendwas da ist, dass ich auf andere Dinge eingehe, die mir eine Tür verbal öffnen dann zu den Leuten, bei denen ich gerade im Einsatz bin. Dieses, dass ich mir erstmal von denen erzählen lasse. Weil oftmals ist es ja so, dass die tatsächlich auch Informationen haben, dann das als Türöffner zu nehmen, auch deutlich. Ich versuche für mich eine ganz klare Offenheit in mir zu haben, egal wer mir da jetzt gegenüber sitzt. Ob das jetzt irgendwie jemand ist, wo ich denke, das ist eine Wohnung, in der möchte ich mich eigentlich nicht mal hinsetzen. Oder ob das irgendwie die High-End schicke Suite ist, dass ich einfach das alles versuche auszublenden und einfach nur versuche, in die Leute reinzugucken, sogar durchs Gesicht durch manchmal, einfach, dass ich so das Gefühl habe, ich will einfach nur die Person auf mich wirken lassen und mich erstmal zurücknehmen und dann zu gucken, ob es ein Einsatz ist, in dem ich gar nicht spreche, wenig spreche, oder ob es vielleicht sogar ein Einsatz ist, der von mir erstmal viel Interaktion braucht, dass ich versuche rauszukriegen, innerhalb der ersten paar Minuten ist es eine Person, die ist es eher Ruhe, die jetzt gefordert wird, oder ist es eher Aktivität? Ist es eine Person, von der ich mir erfrage, ob sie mir vielleicht mal ein Glas Wasser bringen könnte, oder lasse ich sie erstmal in Ruhe? Und das ist sowas, wo ich denke, ich weiß gar nicht, was da der Trick ist. Ich glaube, der Trick ist wirklich, erstmal wirklich Tabula Rasa zu machen im Kopf und zu warten, was kommt da auf mich zu.
Ja.
Und nicht schon mit dem Gedanken, ich mache jetzt dann das und das als erstes. Weil das ist in jedem Einsatz anders, sondern wirklich erstmal wirklich alles wie eine weiße Kiste, leer, und dann zu warten, was kommt da, ja. Und dann erstmal anzufangen, wieder irgendwelche Sachen da reinzuschwachteln in die Kiste.
Ich habe mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben, das Stichwort lautet Vorurteile. Mhm. Vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Folge, weil als du das gerade gesagt hast, sind mir wahnsinnig viele Beispiele eingefallen.
Es gibt kein vorurteilsfreies Leben.
Und das ist wirklich interessant, weil ich glaube, dass wir da, die müssen wir vielleicht mal im Team insgesamt auch fragen, weil ich glaube, dass wir da eine sehr, sehr spannende Folge machen können rund ums Thema Vorurteile und wie sich es auch entwickelt im Laufe des Einsatzes, wo man, also ertappt mich da selbst ganz oft dabei, wie ich kenne Wohnungen, in denen wollte ich, du hast gerade gesagt, hinsetzen, ich wollte nicht mal den Fußboden berühren.
Ja.
Wir waren auch alle schon in Wohnungen, wo wir dachten, wow, das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe.
Ja, das kenne ich auch eigentlich nur aus dem Fernsehen. Gibt's das wirklich?
Genau.
Tatsächlich? Ja.
Ich hatte Gläser, aus denen ich nicht trinken wollte, weil ich dachte, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wann es gespült worden ist. Also so, und es ist aber ganz, ganz spannend, weil die Einsätze entwickeln sich immer anders, als man das am Anfang erwartet. Ja. Und das ist so, gerade denke ich mir selber, wie blöd ist dieser Gedanke eigentlich, dass man von dem, was man hier äußerlich wahrnimmt, erstmal darauf schließt, wie diese Person gleich in der Betreuung oder in der Begleitung ist.
Ja.
Und es stimmt nie. Es stimmt nie.
Es stimmt
oder fast
nie. Und also, es ist auch, ich merke auch, dass das sehr dankbar auch angenommen wird, weil die Leute wissen ja oft um ihre Situation.
Ja.
Also gerade wenn du in so eine Messi-Wohnung reinkommst, die wissen im Grunde genommen ja schon, dass diese Wohnung nicht so aussieht, wie sie sein könnte. Und da stimmt sie auch dann oft nicht in der Wohnung nur nicht, sondern auch diverse andere Sachen nicht. Und wenn man dann das einfach, wenn sie merken, man geht da offen mit um und man ist nicht pikiert und sagt so eben, ich setze keinen Fuß in diese Wohnung, sondern mach das halt doch, was vergebe ich mir.
Weil
also
das,
im Grunde genommen kann ich hinterher duschen oder ich kann mir hinterher die Hände sterilisieren oder ich kann irgendwas anderes machen. Desinfizieren,
weiß ich nicht, ob du das kannst.
Nein, möchte ich eher nicht. Ich glaube nicht. Desinfizieren, also wenn ich mir hinterher die Hände desinfiziere oder irgendwas, dann bin ich ja wieder auf der vermeintlich sicheren Seite. Ich kann mir woanders auch was holen. Also das ist einfach dieses möglichst versuchen, unvoreingenommen darauf einzugehen, weil eben oftmals entwickelt sich's in eine ganz andere Richtung. Und ich war auch schon in einer Wohnung, die sah auch sehr desaströs aus. Und der Mann, mit dem wir uns dann unterhalten haben, der war hochintelligent, Professor, der halt einfach irgendwann durch den Tod seiner Frau gestrauchelt ist und der hat uns in Gespräche verwickelt, die waren toll, die waren richtig genial und schön. Und das war was, wo ich gedacht habe, wenn ich da von vornherein gesagt hätte oder mich selber blockiert hätte, indem ich gesagt hätte, oh Gott, wie sieht's in dieser Wohnung aus? Da will ich nichts mit zu tun haben. Dann wäre mir das vielleicht entgangen. Und das ist tatsächlich auch was ich auch merke. Jeder Einsatz, auch wenn er noch so schlecht ist und füllt nicht nur meinen Werkzeugkasten, sondern ist auch für mich ein Mehrwert, weil ich immer wieder mit einer neuen Erfahrung rauskomme, wo ich denke, ach, guck mal, das hätte ich vorher nicht geahnt.
Ja. Spannende Tricks, die du auch mit dabei hast, Petra, weil ich tatsächlich so dieses über Tiere, Enkel, was weiß ich was kommen, glaube ich, in meinem Werkzeugkasten noch gar nicht so wahnsinnig drin habe. Also ich glaube schon, dass es das wahrscheinlich auch gibt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Enkelin, einen Enkel oder ein Kind oder so direkt angesprochen hätte. Finde es aber eine ganz charmante Möglichkeit, eben ins Gespräch zu kommen über was nicht direkt Thema des Einsatzes ist. Also,
wenn es dir liegt.
Genau, ja, klar.
Es muss dir liegen.
Ja, genau, wenn du natürlich dann sagst, und du bist die anderthalbjährige Enkelin und antwortest mir jetzt gar nicht oder was ist jetzt hier, dann wird es komisch irgendwann.
Ja, richtig, genau.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du mit mir über den Einsatz gesprochen hast, den wir da zusammen gemacht haben, bis früh morgens. Und also habe ich aufgeschrieben, wir machen eine Folge und ich glaube, da fragen wir mal im Team rum, so zum Thema Vorurteile, weil ich glaube, da hat jeder eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Petra.
Sehr, sehr gerne.
Überfordert mit der Reaktion, die manche Nachrichten auslösen können. So geht's wahrscheinlich nicht nur dem Polizisten aus der heutigen Folge, sondern wir alle kennen solche Situationen, in denen wir einfach nur helfen wollen, aber überhaupt nicht wissen wie. Und umso wichtiger ist es, manchmal gelassen zu bleiben, nicht aktionistisch zu werden, sondern sich dem Gegenüber und der Situation Zeit zu geben. Klar, das klingt jetzt hier aus meiner Perspektive erstmal wahnsinnig einfach, aber ihr habt es in der heutigen Folge schon gehört. Auch mir gelingt sowas nicht immer. Und umso wichtiger ist es dann wiederum, dass wir uns mit unseren eigenen Reaktionen, unseren eigenen Bedürfnissen und allem, was damit eben zusammenhängt, auseinandersetzen. Dass wir verstehen, dass es unterschiedlichste Perspektiven gibt und dass es eben selten ein einfaches richtig oder falsch gibt. Vielen Dank, dass ihr in die heutige Folge reingehört habt. Ihr habt Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Kritik oder was auch immer, dann auf jeden Fall immer her damit. Schickt gerne alles durch, was euch nach der heutigen Folge beschäftigt. Ihr findet den Insta-Account wie immer in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in 2 Wochen auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.